Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Heute feiern wir Gottesdienst. Und jeder, der sich entschieden hat, heute Morgen hier hinzukommen, macht sich selbst damit ein Geschenk. Das ist nämlich ein Geschenk an Zeit. Eine Zeit, die ihr euch heute Morgen schenkt, weil ihr ganz viele andere Dinge in dieser Zeit lasst. Ihr lasst das Putzen, ihr lasst das Korrigieren der Klausur, ihr lasst das Bearbeiten der Akte, ihr lasst die Hetze zum Einkaufen, ihr lasst das Kochen und. Ihr lasst ganz viele Dinge. Und diese Zeit heute Morgen ist auch ein Geschenk, was Gott uns macht. Wir brauchen nämlich nicht nur diese äußeren Dinge zu lassen, sondern heute Morgen haben wir die Chance, auch innere Dinge hier zu lassen, bei Gott zu lassen und uns auch innerlich einen Freiraum schenken zu lassen. Dieser Gottesdienst ist das Geschenk Gottes an dich, weil er auf dich wartet heute Morgen und sagt, ich möchte dir begegnen. Durch Singen, durch Beten, durch Nachdenken, durch die Predigt, durch Stille, durch viele andere Impulse. Dieser Gottesdienst heute Morgen wird ein bisschen anders sein, als wir es sonst so gewohnt sind. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Wir haben Stationen aufgebaut, links und rechts und hinter mir. Und eine Station seid ihr auch alle selber. Das werde ich später nochmal genauer erklären. Dieser Gottesdienst soll unsere Chance sein, etwas Neues zu beginnen. Ich möchte deswegen zu Beginn beten und bitte, soweit möglich, dazu aufzustehen. Guter Gott, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der sich diese Freizeit heute Morgen nimmt, hier zu sein. Ich danke dir, dass du uns diesen Freiraum schenkst, diese Zeit, dir zu begegnen, einander zu begegnen und auch mir selbst zu begegnen. Und ich bitte dich, für mich und für uns alle, dass wir heute offen sind für dich, dass wir unsere Herzen öffnen, unsere Gedanken, unsere Sinne und dass du uns heute Morgen etwas mitgeben kannst, was uns gut tut. Gut für diesen Tag und gut für die neue Woche. Danke, dass du lebendig bist und dass du uns das heute Morgen zeigen willst, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du wirken kannst und willst und dass du dich freust auf uns. Segne du uns hier. Segne du die Kinder, segne du jeden Ort auf der ganzen Welt, wo Menschen sich treffen in deinem Namen. Danke für deine Gemeinde. Amen. November ist ein ätzender Monat, finde ich. Grauer Himmel, ständig Regen, die Bäume werden kahl, trostlos. Und viele kämpfen auch damit, aus dieser trostlosen Stimmung wieder herauszukommen. Aber ich habe etwas Tolles gefunden, eine tolle Idee bekommen und bin über unsere Wiese gelaufen im Garten. Und auf der Wiese wachsen, oh Wunder, immer noch unendlich viele kleine Gänseblümchen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Gänseblümchen sind Kinderblumen. Ich glaube, jeder von euch hat auch als Kind mal ein Gänseblümchenstrauß gepflückt. Das behaupte ich jetzt jedenfalls mal. Meine Oma hat immer viele kleine Wäschen gehabt mit Gänseblümchen von ihren Enkeln. Ich finde, diese kleinen Blumen sind tolle Hoffnungszeichen. Hoffnung in einer Zeit, die grau ist, wo die Blätter zu Matsch werden, wo man sich kaum vor die Tür wagt, weil es so ungemütlich draußen ist. Und ich denke, diese Gänseblümchen sind auch ein Symbol für diesen Gottesdienst. Macht auch die Augen auf, ob ihr heute so ein paar Gänseblümchen hier findet. Kleine Zeichen, die euch Hoffnung geben. Kleine Zeichen, die euch Mut machen und die einfach ja, den grauen November mit der Hoffnung auf den Frühling und die bunte Tulpenwiese, die man sich ja gut vorstellen kann, die sich damit verbinden lassen. Das erste Lied, was wir gemeinsam singen wollen, drückt auch diese Hoffnung aus. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Und das gilt, egal in welcher Stimmung ich bin, egal wie es mir geht heute Morgen, egal was war und egal was sein wird. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Dankeschön, Laila. Laila begleitet heute Morgen zum ersten Mal den Gemeindegesang und ich finde das ganz schön. Ich habe immer wieder das Glück der Premieren. Ich habe gesagt, dieser Gottesdienst heute wird ein bisschen anders ablaufen. Gleich gibt es einige Infos und danach die Kollekte. Und danach haben wir eine ganz besonders fröhliche Angelegenheit. Wir dürfen uns freuen mit Detlef und Caroline Meyer, musste ich gerade den Namen nochmal überlegen, weil ihre kleine Tochter Mariella heute Morgen gesegnet wird. Und euch begrüße ich deswegen auch schon mal ganz besonders herzlich und auch alle Gäste, die aus diesem Anlass gekommen sind. Jeder von euch hat diesen Zettel bekommen. Auf der Rückseite stehen ganz viele wichtige Informationen für die nächste Zeit. Hinweisen möchte ich nochmal auf den nächsten Mittwoch. Abends um 7:30 findet in der Marienkirche der Gottesdienst zum Buß- und Bettag statt unter dem Thema Nur der Einsichtige hat eine Aussicht. Nächsten Samstag ist hier in der Gemeinde ein überregionaler Gebetstag. Von 10 bis 13 Uhr wird, ja eigentlich kann man sagen, für Gott und die Welt gebetet, nachgedacht und einfach ist eine gemeinsame Zeit da, sich auch für verschiedene Anliegen zusammenzufinden. Herzliche Einladung dazu. Nächsten Sonntag am Nachmittag gibt es ein gemeinschaftliches Angebot und zwar lädt die Arbeitsgruppe, sage ich jetzt mal, Christen treffen Christen zu einem Spaziergang im Grombergpark ein und anschließend zum Kaffeebesuch im Café Orchidee. Das ist ein sehr nettes, großes Café im Rombergpark. Wer dort mitgehen möchte, meldet sich bitte bei Stefan von Dewitz an. Ich weiß gar nicht, Stefan, bist du da heute? Oder ist im BU vielleicht? Aber Gabi ist da. Gabi, dürfen sich die Leute bei dir anmelden heute? Okay. Vielleicht ist Gabi hinterher auch am Infotisch dann, ja? Genau, dann möchte ich noch auf eine Zeitschrift hinweisen, die es ganz neu auf dem Markt gibt, Faszination Bibel. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Probeexemplare davon und wer Interesse hat, mal reinzuschnuppern, zu gucken, was diese Zeitschrift anbietet, sie hat das Ziel, das Buch der Bücher lieben lernen, darf sich gerne nach dem Gottesdienst am Infotisch ein Exemplar mitnehmen. Alles Wichtige kann man auch sonst am Infotisch erfahren. Wer Fragen hat zu dieser Gemeinde, wer vielleicht zum ersten Mal heute hier ist oder auch irgendwas anderes hat, was ihm auf dem Herzen liegt, die Mitarbeiter am Infotisch sind gerne bereit, auf euch einzugehen. Ja, dann sammeln wir jetzt die Kollekte ein und danach wird Mariella gesegnet.
Detlef und Caroline wurden schon erwähnt und ich möchte auch noch Tarbea mit einschließen und die kleine Mariella ohnehin und bitte euch mal nach vorn zu kommen für die Kindersegnung. So, nochmal willkommen, wir haben uns schon. Detlef, Tarbea. Ja, und wir stehen jetzt hier zu viert und was es damit auf sich hat, das wird uns kurz die Tabea erklären, denn die hat auch noch was Schönes in der Hand, das sie da hält und dazu überreiche ich dir mal das Mikro.
Ja, Gänseblümchen tauchen als Symbol leider in der Bibel noch nicht auf, aber ein anderes Symbol, Licht. Ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt, das steht in der Bibel als Verheißung. Ihr seid das Licht der Welt. Und diese Verheißung, denke ich, gilt auch allen, die heute hier sind und ja, die Kinder und Jugendliche in unserer Gemeinde begleiten. Ich denke, wir haben als gläubige Gemeinde auch einen Auftrag, gerade Kinder zu begleiten, damit sie ja Hoffnungsschimmer in dieser Welt werden können. Und deshalb habe ich hier eine wunderschön gestaltete Kerze, das Symbol für Licht, die ich hier gleich an unserem Altar entzünden werde, als Symbol, als Hoffnungsschimmer und dass ich Mariella immer daran erinnern kann, dass sie schon ein Licht in dieser Welt ist und hoffentlich uns noch ganz viel Freude machen wird. Mariella, als deine Patin möchte ich dir noch einen ganz persönlichen Vers überreichen. Du bist lange erhofft und ersehnt gewesen und jetzt bist du da. Und guckst hier schon ganz mit großen Augen, was passiert. Und ich habe dir einen Vers einer Verheißung auch rausgesucht. Die steht im Buch Zephania, Kapitel 3, Vers 17. Dein Gott ist in dir, ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir, er jubelt laut über dich.
Ja, ihr Lieben, Detlef und Caroline, das ist ein besonderer Tag, wir haben schon etwas davon gehört und ich lese euch auch ein Bibelwort aus Psalm 118, Vers 19 und 24. Öffnet mir die Tore zur Gerechtigkeit, damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Öffnen wir die Tore zur Gerechtigkeit. Dieses Wort Gerechtigkeit gebrauchen wir ja meist im juristischen Zusammenhang. Das ist in der Bibel ein wenig anders. Da steht Gerechtigkeit allermeist für Güte und Treue. Und zwar für die Güte und Treue Gottes. Der, der verlässlich ist, der drückt darin genau sein Wesen aus. Und dieses Wesen ist seine Gerechtigkeit, also seine unbedingte Verlässlichkeit, seine Treue und Güte. Öffne mir die Tore zur Gerechtigkeit, damit ich eintrete, um dem Herrn zu danken. Wenn wir die Mariella heute Morgen segnen, dann ist das eben auch ein ganz herzlicher Dank an Gott für dieses Geschenk, das er euch gemacht hat. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns jubeln und uns an ihm freuen. Da habe ich so gedacht, das passt einfach, weil wir so gejubelt haben, als wir hörten, Mariella ist unterwegs und dann wurde sie geboren und alles ist gut geworden. Und deswegen freuen wir uns einfach total mit euch, dass wir die Mariella heute segnen dürfen. Ja, und da kommen wir jetzt dazu. Ich gebe dir mal hier die Urkunde, überreiche dir mal das Mikro und ich werde mal versuchen, die Mariella auf den Arm zu geben. Und Damit sie nicht nur alleine so aufgeregt ist, bitte ich euch auch dazu aufzustehen zur Segnung der Mariella. Lieber Herr und Gott, großer Vater, Jesus Christus, wir kommen mit jubelnder Freude, weil du Detlef und Caroline die Mariella geschenkt hast. Wir danken dir dafür, Herr, dass sie ein gesundes Kind ist. Wir danken dir, Herr, dass du sie lieb hast. Und wir danken dir, dass wir sie dir bringen können mit all ihrer Vitalität und ihrer Lebensfreude. Und so bitten wir dich, Herr Jesus Christus, um deinen Segen. Mariella, der Herr, dein Gott, er segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr begleite dich auf all deinen Wegen und gebe dir seinen Amen. Das ist eine junge Dame, die geküsst werden möchte. Ja.
Ich möchte nochmal in unserem Namen uns so herzlich bei der gesamten Gemeinde bedanken. Ihr habt so für uns gebetet, dass alles gut gegangen ist. Und das war ja nicht selbstverständlich, weil ich habe sie ja kurz vor meinem 43. Geburtstag bekommen. Also nochmal ganz herzlich. Wir fühlen uns so gut aufgenommen hier. Und ich bin stolz, dass meine Tochter hier in dieser Gemeinde aufwachsen wird. Danke.
Wir haben ja die gute Tradition, wenn wir Familienzeit haben, dass wir die Kinder mit diesem Segenslied, der Vater im Himmel segne dich, so entlassen. Und Tabea hatte die Idee, dass das auch ein ganz schönes Lied ist, was wir jetzt für Mariella und für die ganze Familie Meier und auch für uns alle gemeinsam singen.
Auf dich auf.
der Vater im Himmel segne dich und er passe auf dich auf. Das haben wir eben schon gehört bei der Segnung von Mariella, der Vater der Gerechtigkeit, der Güte und der Treue. Und um diesen Gott geht es auch in dem Psalm 51, den ich dieser Predigt zugrunde gelegt habe. Und ihr habt diesen Psalm auf euren ausliegenden Zetteln bekommen und ich werde innerhalb der Predigt immer wieder einmal darauf eingehen. Der Psalm 51, den hat der David geschrieben, deswegen steht darüber ein Lied Davids und er ist in eine ganz bestimmte Situation gedichtet, nämlich er dichtete es, als der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zur Rede gestellt hatte. Bathseba war eine sehr attraktive Frau und David hatte sie gesehen, hatte Gefallen an ihr gefunden und dann sie sich zur Frau genommen. Aber Bathseba war verheiratet mit Usia und der wiederum war ein Feldherr des David. Und als dieses erste Unrecht, als sei das noch nicht genug gewesen, hat sich dann David gedacht, ich will diese Frau nicht nur für eine Nacht bei mir haben, sondern ich will sie für alle Zeit bei mir haben. Und das ist natürlich nur möglich, wenn der Ehemann verschwindet. Und deswegen hat er einen Befehl erteilt, der den Tod für Usia bedeutete. Und genau diesen Befehl, in der Ausführung dieses Befehls, ist Usia dann ums Leben gekommen. Und daraufhin kommt dann Nathan zu ihm. Nathan war ein Prophet zur Zeit Davids und der Nathan wusste um dieses Unrecht und konfrontiert den König David damit. Im Hintergrund des ganzen Psalms, den wir uns jetzt also etwas genauer anschauen, im Hintergrund dieses Psalms steht diese Schuld des König Davids. Und was mir beim Lesen des Psalms aufgeht und auffällt, ist, diese Schuld ist für David ein enormes Gebetshemmnis. David wird in der Regel beschrieben als ein König, der mit Gott sehr intensiv umging. Von David sind uns sehr viele Gebete, Psalmen, Lieder überliefert. Und das zeigt, dass das Gebetsleben für ihn etwas sehr Wichtiges war. Aber dieser Psalm 51, der spricht auch davon, dass seine Gebete gehindert sind durch seine Schuld. Und ich glaube, dass wir uns in dieser Situation immer wieder auch mal in unserem Leben wiederfinden. Gerade da, wo wir auch Gott suchen, erfahren wir manchmal, dass da etwas zwischen ihm und uns steht. Und mein Wunsch für diesen Gottesdienst ist, dass diese Barriere durch unsere Schuld überwunden wird. Und sie wird überwunden, weil Jesus Christus der Sohn Gottes ist, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und weil sein Vater der Gott der Treue, der Vater der Gerechtigkeit, der Güte und der Verlässlichkeit ist. Im Hintergrund dieses Psalms also steht die Schuld des David, die für ihn zum Gebetshemmnis wird. Und das kann bei uns auch so sein. Es kann offensichtliche Schuld sein, die unser Herz belastet. Offensichtliche Schuld, das ist also eine Schuld, die uns präsent ist, so wie der David natürlich auch wusste, was er getan hat. Er behielt das zwar für sich, er ging damit nicht offen um, er wollte es verheimlichen, aber es war doch ruchbar geworden. Nathan wusste es und viele andere auch. Es gibt auch in unserem Leben offensichtliche Schuld, immer wieder einmal, und vielleicht bist du heute Morgen hier mit einer solchen offensichtlichen Schuld. Widersetzen wir uns in diesem Verhalten dem Willen Gottes, dann kommt es auch bei uns dazu, dass unsere Gebete gelähmt sind. Und es kommt dazu, dass es keinen Neuanfang in unserer Christusbeziehung gibt. Ich meine, viele von uns wünschen sich einen solchen Neubeginn, einen Neustart ihres Glaubens mit Jesus Christus. Andere von uns wollen Jesus überhaupt erst einmal kennenlernen. Und der Vers 13, der beschreibt uns in diesem Psalm etwas, was da wie ein Hemmnis wirkt. Nämlich, vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. David weiß also, dass Gott auf Distanz zu ihm uns gehen kann, ja uns sogar seinen Heiligen Geist entzieht, da wo wir in Schuld verharren. Da wo unser Herz sich ihm gegenüber widersetzt, wo offensichtliche Schuld quasi in unser Leben dazugehört und wir sagen, davon lassen wir nicht. Die Chancen zu einer intensiven Jesusbeziehung sind da begrenzt. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Bewusstes Handeln gegen Gottes Willen, das unsere Beziehung zu ihm stört und auch Streit, der uns mit anderen entzweit, sind also Gebetshemmnisse, sind sogar Hemmnisse, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann. Und darum bittet David Gott um Vergebung, Vers 9. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee. Es ist ja sonderbar, dass wir gerade im Symbol, im Kelch, also im Traubensaft oder im Abendmahlswein, dass uns genau in diesem Symbol die Vergebung der Sünden zugesprochen ist. Warum ist das sonderbar? Jede Hausfrau weiß das und auch viele Männer wissen es zunehmend, dass Weinflecken unglaublich schlecht rausgehen aus der Decke. Und Blut ist noch viel schlimmer zu reinigen. Und jetzt wird hier gesagt, das Blut Jesu reinigt uns, dass wir weiß werden, weiß wie Schnee. Also im Bild schon ein enormer Gegensatz. Das, was Jesus für uns getan hat, bewirkt, dass wir wieder frei werden, dass also das, was uns anheftet wie ein Weinfleck, wie Blut in einem Tischtuch, dass das wieder rein wird und von uns genommen wird. Und genau so ist unsere Schuld. Sie haftet uns hartnäckig an. Und es bedarf des Eingreifen Jesu, dass wir davon frei werden. Wir können selber an uns rumschrubben, im Bild gesprochen, wie wir wollen. Du kannst die Tischdecke durchscheuern, dann hast du ein wunderbares Loch da drin. Aber der Fleck, der wird damit nicht weggenommen. Jesus lädt dich, lädt uns heute Morgen zum Abendmahl ein, um uns zu deutlich zu machen, du hast die Möglichkeit, von deiner Schuld rein zu werden. Lass mich wieder Freude erleben, Vers 10, sagt David, und mit deiner Gemeinde jubeln. Das finde ich einen ganz tollen Vers, der freut mich in diesem ganzen Psalm sehr, dass ich wieder mit deiner Gemeinde juble. Wir können uns heute an Jesus freuen, wir können jubeln darüber, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat, dass Gott uns seinen Sohn gegeben hat. Ist ein Grund zu jubelnder Freude. Deswegen lade ich euch ein, dass ihr zum Abendmahl kommt, nicht mit ganz betrübter Seele und sagt, oh, was bin ich für ein Schuft? Das mag ja sein. Das mag ja sein. Aber Jesus Christus ist der, der uns weiß wäscht wie Schnee von unserer Schuld. Und das ist Grund jubelnder Freude. Habe ich Jesus etwas zu bekennen? Lastet Schuld auf mir. Habe ich Jesus etwas zu bekennen? Hast du heute Morgen Jesus etwas zu bekennen? Lastet Schuld auf dir. Dann hat an dieser Stelle die Klage ihren Platz. Auch die Klage in diesem Gottesdienst. Klag Jesus einfach deine Schuld. Klag ihm diese Last. Beginn nicht selber an dir rumzuschrubben, dass du wieder rein wirst, sondern klage Jesus wie David, so sieht es aus. Das ist die Wahrheit. Dieser Wahrheit stelle ich mir. Ich bin Gott schuldig vor dir und ich bin schuldig an Menschen geworden. Offensichtliche Schuld. Der zweite Aspekt ist aber, und der erscheint in diesem Psalm auch, es kann verborgene Schuld sein, die unser Herz belastet. Verborgene Schuld. David erkennt sich so, wie Gott ihn sieht. Und er ist ganz überrascht darüber, dass Gott ihn so anschaut. Er sagt, das war mir zuvor verborgen. Vers 7. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Das war mir verborgen. Du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Vielleicht erlebt ihr das in gewisser Weise als eine Zumutung. Wir haben eben ein ganz kleines Kind gesehen. David sagt, ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen hat. Der christliche Glaube, der biblische Glaube, unsere Überzeugung ist es, dass etwas in unserem menschlichen Wesen tendenziell immer von Gott wegtreibt. Hier geht es also nicht darum, dass wir irgendeinem kleinen Kind oder auch einem heranwachsenden Kind etwas an Schuld und Verfehlung andichten oder zuweisen, was ein Kind natürlich die Verantwortung dafür überhaupt nicht übernehmen kann. Aber Schuld und Verantwortungsübernahme gehören in der Bibel zusammen. Das ist also hier nicht gemeint. Alle Kinder sind schuldig. Deswegen hat Jesus auch mal gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn ihrer ist das Reich Gottes. Und deswegen haben wir die Mariella eben gesegnet, weil dieses Wort über ihrem Leben steht. Lasst das Kind zu mir kommen. Hindert es nicht, denn ihr gehört das Reich Gottes. Und Jesus hat auch gesagt, wenn ihr euch als solche erkennt, dass ihr seid wie Kinder, dann habt ihr gute Chancen, von Gott Erfahrung zur Vergebung zu erfahren. Nicht nur gute Chancen, sondern ist es euch versprochen, dass Jesus Christus euch annimmt. Wenn ihr euch also alleine wie ein Kind darauf verlasst, dass Gott gütig ist, treu und gerecht. David ist ein erwachsener Mann geworden. Er sagt, das war mir verborgen. Das hast du Gott mir gezeigt. Du hast mir gezeigt, wie es wirklich um mich steht. Also noch einmal meine Frage. Schneidet mich Schuld von Jesus ab? Habe ich etwas zu bekennen, das andere Menschen noch gar nicht gesehen haben? Was sie vielleicht auch nie erfahren werden? Schneidet mich etwas von Gott ab, was ganz tief verborgen in mir ist? Etwas, das ich vielleicht selber noch gar nicht begriffen habe. Für mich ist Begegnung mit Jesus Christus häufig der Weg auch der Selbsterforschung. Dass er mir etwas über mich zeigt, was ich auf den ersten Blick von mir selber gar nicht ahne und nicht weiß. Solch verborgene Schuld ist auch ein Hemmnis geistlicher Erneuerung. Und ich möchte mal einige Aspekte nennen. Vielleicht helfen die euch, solch verborgener Schuld auf den Weg zu kommen, auf die Schliche zu kommen. Manchmal sind wir gefangen im Begehren der Güter dieser Welt. Ich meine damit, wir sind Gefangene, weil wir dem Geld hinterherlaufen. Die Bibel sagt, das ist eine verborgene Sünde, es ist die Sünde der Habgier. Und diese Schuld fesselt Menschen so sehr, dass sie nicht zu Gott finden können. Und genauso spricht die Bibel über das Phänomen des Neides. Auch das, sagt sie, ist etwas ganz tief in uns Verborgenes. Aber Gott kann uns zeigen, ich bin zutiefst ein neidischer, ein andere Menschen beneidender Mensch. Das ist nichts Schönes. David sagt, es war mir verborgen, aber du hast es mir gezeigt. Vielleicht zeigt dir heute Morgen Jesus, dass du in Geiz gefangen bist. Auch das ist so eine verborgene Schuld. Wir gestehen uns das in der Regel nicht ein, aber vielleicht ist es dein Thema und Jesus kann es dir heute Morgen deutlich machen. Bist du gefangen im Begehren der Güter dieser Welt? Ein anderer Aspekt, gefangen in den Sorgen des Alltags. So vieles, was um uns herum geschieht, kann uns wirklich das Leben abschnüren. Wir sind ganz gefangen darin und wir haben Zweifel an Gottes Fürsorge und Liebe. Das ist die Schuld, wenn wir gefangen sind in den Sorgen. Wir zweifeln dann indirekt an Gottes Fürsorge und Liebe. Ich glaube, das ist eine Schuld, ein Gefangensein, das sehr viele von uns teilen. Ich kenne es aus meinem Leben, vielleicht du auch aus dem deinen. Und ich möchte noch einen Aspekt nennen, solch verborgener Schuld, das ist der Glaube an andere Götter. Auch das wird in der Regel nicht sichtbar, nicht offensichtlich. Aber ich glaube, dass wir nicht selten auch noch andere Götter verehren neben dem Gott, Jesus Christus. Die Gesundheit beispielsweise kann dir zum Gott werden. Tägliche Sorge darüber, bleibe ich gesund, bin ich gesund. Du gibst jede Menge Geld dafür aus. Und du bist ganz gefangen in der Angst, ich könnte krank werden. Andere Menschen sind sehr, sehr gefangen in dem, was wir mit Musik oder Kultur verbinden. Das kann regelrecht eine Sucht in uns sein, dass wir kulturverliebt sind, dass das uns zu einem Götzen wird. Oder die Musik, ganz egal aus welcher Musikrichtung das stammt. Also nicht nur Rockmusik kann gefährlich werden fürs geistliche Leben. Du kannst dich auch in Bach unendlich verlieben. Und wenn du Bach plötzlich für das Zentrum des Glaubens hältst, dann glaube ich, läuft das schief. Bach hat gute Musik gemacht. Aber entscheidend ist doch Jesus Christus. Lügen und Aberglaube, auch das sind Aspekte verborgener Schuld. Lüge drückt das ja schon im Wort aus, da soll etwas verborgen bleiben. Und Aberglaube hat ganz, ganz viele Gesichter unter uns. Ich mache es mal an dem Beispiel der Astrologie deutlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nicht wenige Leute leben mit Jesus, glauben an Jesus Christus, aber lesen doch irgendwelche Horoskope. Und das hat einfach etwas mit der Unsicherheit unseres Lebens zu tun. So gerne wollen wir doch wissen, was geschieht morgen. Und vielleicht liest du nur das Horoskop aus der Hör zu und sagst, das ist doch Banane. So richtig meine ich das gar nicht. Ich habe ja noch nie angerufen bei dem Esoterik-Sender auf RTL 2 oder wo der läuft. Ich bin vielleicht auch noch nie zur Kartenleserin gegangen. Ich lege mir vielleicht auch keine Tarotkarten, aber in der Tiefe, in dem Verborgenen, ist es die Angst um das Morgen. Und die Bibel sagt, die Angst um das Morgen ist allein bei Gott aufgehoben. Und nur da wirst du sie los. Diese verborgenen Sünden des Aberglaubens, der Astrologie oder noch stärker des Okkulten, diese verborgene Schuld bindet dich fest, sodass du nicht offen Jesus Christus begegnen kannst. Und es kann sein, dass du da verborgene Schuld mit dir rumträgst und dich immer fragst, warum kann ich meines Glaubens an Jesus nicht froh werden? Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Ich habe ein Ruderboot, mit dem man auch segeln kann. Und das hat so eine Finne, die kann man da reinstecken und mit dieser Finne, das gibt dann mit dem Segeln Stabilität. Gescheit wie ich bin, hatte ich die Finne runter, saß aber noch mitten am Ufer. Und ich fing an und ruderte raus aus dem Uferbereich. Und ich ruderte und ruderte und ruderte, ich kam überhaupt nicht von der Stelle. Und ich fragte mich, Herrschaften, hast du das Rudern verlernt? Das gibt's doch gar nicht, kommst keinen Meter voran. Bis ich merkte, du hast die Finne unten und die Finne hat sich im Schilf verstrickt. Und da kannst du rudern, wie du willst. Kein Meter vorwärts bin ich gekommen. Das ist mir zum Bild geworden für verborgene Schuld. Du ruderst und ruderst, du willst zu Jesus kommen, du betest, du machst, du tust, du liest die Bibel, aber du bleibst am selben Fleck immerzu stehen. Du fragst dich, ich tue doch, was ich kann, aber ich komme nicht vorwärts. Der Grund kann einfach der sein, dass du im Verborgenen, quasi unter der Wasseroberfläche, wie mit einem Seil gekettet bist an das Ufer. Und okkulte, astrologische Praktiken, esoterische Dinge haben genau diese Wirkung. Du willst Jesus begegnen, du willst ihn als dein Gott und Herrn haben, aber andere Götter hast du auch noch. Da kannst du rudern, wie du willst. Es wird nie zu einer Erneuerung in deinem Leben kommen, bis du dich deutlich davon löst. Hier, wenn dir das aufgeht, hat es Raum und Zeit, deine eigene Wahrheit anzuschauen. Ich habe euch das auf dieses Karo da geschrieben, auf dem Zettel. Meine eigene Wahrheit anschauen. Schau einfach mal hin, was Jesus dir vielleicht heute Morgen offenbaren will. Das kann etwas sein von dem, was ich beschrieben habe. Es kann auch etwas ganz anderes sein. Ich finde es faszinierend, dass David das sagt. Du lässt mich erkennen, was ich selber nicht über mich wusste. Das ist tatsächlich wahr. Wir dürfen und wir sollen immer mehr in unsere eigene Wahrheit hineinwachsen. In die Wahrheit meines wirklichen Lebens, in die Wahrheit meiner wirklichen Befindlichkeit. Denn nur da können wir auch wirklich Hilfe und Heilung erfahren. Also fahr nicht fort und versuche vor Gott verborgene Schuld verborgen zu halten. Das ist blockierend. Vers 16, Gott, du bist mein Retter. Ich habe den Tod verdient, aber verschone mich. Dann werde ich laut deine Treue preisen. Und David erbittet, dass Gott ihn neu mit seinem Geist füllt. Vers 12, 13. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört. Merkt ihr, völlig gehört. Nicht noch irgendwas anderes, sondern er und er allein. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört. Und einen Geist, der beständig zu dir hält. Nicht mal und mal nicht, je nach Preislage. Und David weiß, das ist eine Veränderung, die Gott in uns wirkt. Das kommt nicht in unser Leben durch eigene Leistung, durch eigene Bemühungen. Es ist eine Gabe Gottes. Und darum will der Vater gebeten sein. Vertreib mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen Heiligen Geist. Im Gegenteil, beschenke mich mit diesem Geist. Hier hat die Anschauung des Kreuzes seinen Platz. Und dazu haben wir auch Station. Du kannst auf diesen Zettel, den wir eben rumgehen lassen, Dinge aufschreiben, die dich belasten. Vielleicht zeigt dir Gott etwas Verborgenes. Etwas, was du loswerden möchtest. Dann kannst du es auch auf solchen Zettel schreiben und damit zum Kreuz kommen. Sein Ziel findet der Psalm schließlich in dem Vers 18 und 19. Tieropfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. Aus Brandopfern machst du dir nichts. Aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist und dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer weist du nicht ab. Hier findet der Psalm sein Ziel. David stellt fest, es gibt keine eigene Opferleistung. David war sehr reich, der konnte Opfer, Tieropfer bringen ohne Ende. Du würdest dir nichts daraus machen. Ich würde es dir ja gerne geben, aber aus Brandopfern machst du dir nichts. Vielleicht darf und soll uns in diesem Gottesdienst aufgehen, soll dir aufgehen, dass du versuchst, Gott Opfer zu bringen. Wahrscheinlich keine Räucherstäbchen oder sowas. Aber insgeheim tragen wir häufig den Wunsch in uns, Gott, ich bringe dir etwas und das gefällt dir so sehr, dass du dann sagst, hey, toll, dich mag ich. David sagt, das habe ich verstanden, du machst dir nichts daraus. Aber wenn ein Mensch dir Herz und Geist hingibt, wenn er mit sich am Ende ist, wenn er dir nicht mehr trotzt, ein solches Opfer weist du nicht ab. Mit anderen Worten, es geht darum, dass wir uns neu und bewusst Gott hingeben. Dass wir ihm Herz und Geist geben, Sinn und Wille. Und das noch einmal kann nur geschehen, indem wir Jesus darum bitten, diese Veränderung in uns zu bewirken. Wir sind da ganz und gar auf ihn angewiesen. Gott, schaffe in mir ein neues, reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist seine Bitte, Davids Bitte an Gott. Und das kann unsere Bitte an Gott sein. Und nur so geht es. Ich lade euch also ein, in Bewegung zu kommen, dass ihr euch spürbar aufmacht, um etwas Neues von Jesus zu erbitten. Und deswegen seid ihr eingeladen zu den Stationen, deswegen seid ihr aufgefordert, einen Augenblick sitzen zu bleiben oder auch länger und Gott zu fragen, was ist das Verborgene, das du mir zeigen willst? Und am Ende komm zu Brot und Kelch. Oder auch, wenn es dir danach ist, komm sofort zu Brot und Kelch. Weil wir Gott loben für seine Güte, weil wir ihn loben in der Gemeinde, weil wir ihm dankbar sind für das, was er für uns getan hat. Hier hat das Lob Gottes, hier hat der Dank seinen Platz. Vers 17, Herr, nimm die Schuld von mir und löse mir die Zunge, dann kann ich deine Güte vor allen rühmen. Wenn du zum Abendmahl kommst, rühmst du nicht dich. Wenn wir zum Abendmahl gehen, Brot und Kelch nehmen, rühmen wir nicht uns und sagen, ich hab's geschnallt. Sondern jeder, der von uns zum Abendmahl kommt, rühmt Gott, rühmt Jesus und sagt, allein durch ihn, nur durch seine Liebe bin ich gerechtfertigt. Nur durch seine Treue bin ich bewahrt. Nur durch seinen Geist werde ich erneuert. Die Mahlfeier ist Lob Gottes. Und dazu lade ich euch ein mit den Einsetzungsworten, die Jesus selber gesagt hat aus Markus 14. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er auch den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der neue Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat. Dann sangen sie Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, du lädst uns ein, zu deinem Tisch zu kommen. Herr Jesus, und du kennst unsere offensichtliche Schuld und auch all das, was verborgen in uns ist. Herr, du weißt, wo wir in Sünde verflochten sind, wo wir festhängen und nicht davon loskommen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns davon befreist. Gott, schaffe in uns einen neuen Sinn. Gib uns ein gereinigtes Herz. Lass uns dich ganz suchen und schenk uns einen neuen, beständigen Geist. Herr, wir kommen nicht mit eigener Gerechtigkeit zu dir und wir suchen nicht unseren eigenen Ruhm, sondern wir loben dich in diesem Gottesdienst, loben deine großen Taten. Wir loben deine Barmherzigkeit.
Noch einmal eine bisschen ausführlichere Erklärung für das, wie wir uns das jetzt so gedacht haben. Es gibt 4 Stationen. Die erste Station seid ihr da, wo ihr sitzt. Jeder für sich. Das heißt, wir beginnen mit einer Zeit der Stille, ein paar Minuten, in denen gar nichts ist. Und ihr dürft diese Zeit für euch nutzen, nochmal nachzudenken, vielleicht so ein bisschen euer Herz zu fragen, was bewegt mich? Was macht meine Beziehung zu Jesus aus? Was ist mir wichtig geworden oder was wird mir jetzt in diesem Moment wichtig? Wer mag, kann das aufschreiben oder ihr denkt das einfach in Gedanken durch. Fühlt euch da ganz frei. Die Stationen 2 und 3 sind die beiden Bistrotische, die auch ganz gleich gestaltet sind. Das sollen die Stationen sein, Bekenntnis und Klage, Beichte, aber auch Segen. Dort werden jeweils 2 Mitarbeiter aus dem Gebetsteam sein, die ihr ansprechen dürft. wenn ihr sagt, ich möchte etwas bekennen. Oder wenn ihr sagt, mir geht's gar nicht gut, ich brauche den Zuspruch, ich möchte, dass du ein Segensgebet sprichst für mich. Ihr dürft aber auch mit eurem Sitznachbarn dorthin gehen. Oder ihr könnt sitzen bleiben und betet mit eurem Nachbarn. Dies soll eine Zeit sein, wo ihr wirklich euch ganz frei fühlt und das tut, was für euch gut ist und für eure Beziehung zu Jesus. Auf den Tischen steht jeweils ein Mülleimer. Manchmal ist es gut, wenn man etwas wirklich wegschmeißt. Ihr dürft also auch eine Schuld, ein Bekenntnis, einen Gedanken, irgendetwas, was euch belastet, auf den Zettel schreiben und in den Mülleimer schmeißen und könnt euch dann auch einfach wieder hinsetzen. Ich verspreche euch, ich werde den Müll entsorgen und nicht angucken, sondern wirklich einfach vernichten. Also das, was da drin ist, ist weg. Ihr dürft es auch zu dem Kreuz legen, wie es euch gut tut und hilft. Die vierte Station, das ist die Station mit dem Abendmahl. Das wird so sein, dass zwei Leute hier unten stehen werden und euch das Brot anbieten. Und Arne Völkel und ich, wir stehen hier oben und bieten euch den Wein an. Wer sagt, ich möchte jetzt Abendmahl feiern, ich möchte den Zuspruch und die Ermutigung, die diese Zeichen, die ich schmecken darf, für mich bedeuten, jetzt gerne nehmen, der kommt einfach zu dieser Station. Es ist keine feste Reihenfolge, außer dass wir am Anfang alle still sind. Aber ansonsten könnt ihr das ganz frei entscheiden. Ihr könnt zuerst hier hingehen oder dahin oder ihr könnt auch einfach nur sitzen bleiben. Macht es, wie ihr möchtet. Während dieser Zeit, das heißt nach der Stille, habe ich die Band gebeten, ein Musikstück zu spielen. Und dann werden wir auch drei Anbetungslieder singen, wer möchte. Dazu könnt ihr aufstehen, sitzen bleiben oder euch hier bewegen. Es ist auch alles frei. Und am Ende dieser Zeit singen wir gemeinsam nochmal ein Abendmahlslied, so quasi auch als Zeichen, jetzt ist nochmal eine Gelegenheit, wer noch zum Abendmahl kommen möchte, sich das Abendmahl zu holen. Und ganz am Ende dieser ganzen Zeit, die wahrscheinlich auch ein bisschen wuselig ist, aber wirklich ein Rahmen sein soll für das, was gut tut, wird Arne Völkel noch einmal ein Gebet sprechen und wir werden gemeinsam das Vaterunser sprechen. Jetzt könnte ich sagen, gibt es noch Fragen? Ich denke, ihr werdet es ein Stück merken, auch durch die Musik und durch das, was andere tun. Fühlt euch frei, nutzt diesen Raum, diesen Rahmen, um jetzt diese Zeit auch Gott zu sehen, euer Herz zu öffnen und ja, euch zu stärken für das, was dann kommt.
Noch ein Wort zum Abend. Das wurde gesagt, hier vorne steht jemand mit dem Brot und dort. Es wäre also ganz sinnvoll, wenn ihr über diesen Weg zum Brot kämt, dann zum Kelch geht und durch den Mittelgang wieder zurück zu eurem Platz geht. Dann ist es nicht ganz so wuselig. Erst zum Brot, dann zum Kelch, durch den Mittelgang zurück.
mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du bist Sorge für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich, gib mir ein neues Unterteiltes Herz.
Yeah.
verändert bin ich für alle Zeit. In der Nähe seiner Herrlichkeit, Majestät.
Sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle des einen Brotes teilhaftig sind. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns deine Güte gezeigt hast. Wir danken dir, lieber Vater, dass du alle unsere Tränen kennst. Die Tränen unseres Schmerzes und die Tränen unserer Reue. Auch die Tränen unserer Hoffnung und unseres Glaubens. Du schaust in unser Herz, lieber Gott. Und wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für die Hingabe deines Lebens. Wir danken dir, dass du uns getröstet hast und mit Hoffnung erfüllt. Und so beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz.
ihr hättet auch stehen bleiben können, denn wir wollen jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes uns gegenseitig den Segen zusingen. Gottes guter Segen sei mit euch. Nun eingehüllt in Gottes Segen und ich wünsche euch eine gesegnete und getroste neue Woche. Tschüss.